Herzlich willkommen zur neuen Episode vom Local Hero Podcast. Ich habe immer noch das Vergnügen, heute der Presenter zu sein und ich habe heute einen neuen Gast dabei. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du bei Fitbikes?
Ja, hi, danke für die Einladung erstmal. Ich bin Cornelius, bin bei Fitbikes für die IT zuständig und sozusagen alles, was IT, Warenwirtschaft, Technik oder wir sagen immer alles, was einen Stecker hat, dafür sind wir sozusagen zuständig und genau, bin seit einem Jahr dabei.
Auch hier in Unterföhring im Headquarter oder remote oder wie sieht es im Moment aus?
Nee, tatsächlich vollumfänglich. Also wir sind natürlich im IT-Bereich sowohl für das Headquarter zuständig, sprich, dass jeder Mitarbeiter digital oder im Büro arbeiten kann, aber auch für die Filialen. Das geht von bis. Wir sind sozusagen IT-Dienstleister für den Einzelhandel in dem Fall, für den Fitbikes-Einzelhandel und bieten da ganz verschiedene Produkte an.
Okay, also es ist für die, die vielleicht den Podcast mit Mike schon gehört haben, ähnlich wie Marketing. Wir steuern quasi auch zentral aus Unterföhring, aus dem Headquarter, die technischen Themen, die IT-Themen quasi aus dem Büro.
Exakt. Genau, wir haben sozusagen, wenn ich ein bisschen aushole, ganz unterschiedliche Standorte, sehr heterogene Standorte, sprich die Ausgangslage ist unterschiedlich. Wenn wir einen neuen Standort eröffnen, sprich einen kompletten Neugründer haben, dann haben wir sozusagen von Anfang an das komplette Fitbikes-Paket. Haben wir einen Standort, der zum Beispiel schon länger existiert und sich für das Fitbike-System entscheidet, dann ist es nochmal ganz anders, weil dann sprechen wir nochmal von Systemumstellungen. Ist eigentlich auch dann ein kultureller Wandel, wenn die Standorte relativ undigital unterwegs waren. Sprich, wir begleiten die bei ihrer Transformation zu einem digitalen Fitbike-Standort.
Okay, hört sich sehr, sehr spannend an. Wie ist denn dein Background? Also wie bist du zu Fitbikes gekommen? Was hast du vor Fitbikes gemacht? Lass uns da mal kurz ein bisschen teilhaben, damit man versteht, was du quasi auf dem Kerbholz hast.
Mein Background ist tatsächlich eigentlich das reine D2C-Geschäft mit großem Fokus auf Thema E-Commerce und Online-Shops. Da komme ich her und da war ich relativ lang aktiv. Ursprünglich war ein BWL-Studium vorangestellt, bin eigentlich auch sozusagen der klassische BWLer und weniger der ITler. Bei mir im Team haben wir Gott sei Dank einen richtigen ITler und da bin ich eher so die Schnittstellenperson, aber natürlich mit einer großen Affinität für die Thematik. Hatte eine Station bei einem reinen D2C-Retailer für Brillen, die aber auch ein Online-Geschäft hatten. Da war schon der große Kontaktpunkt eben zu den Filialen. Damals war das die Betreuung eben von 30 eigenen Filialen, sprich der Kontaktpunkt, wie läuft die Filiale, die ganze technische Ausstattung etc. war damals schon relativ stark ausgeprägt. Dann eine Station bei einem reinen E-Commercer, sprich komplettes Online-Geschäft, ganz anders, keine Filiale, komplett andere Arbeitsweise. Genau, und dann tatsächlich ein Umschwung in eine reine Software-as-a-Service-Firma, reiner Softwareanbieter mit dem Fokus auf B2B, eine Software für Großunternehmen. Und dann bin ich irgendwie auf Fitbikes aufmerksam geworden. Ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht mehr wie. Ich weiß aber nur, dass ich nicht in der Stelle gelandet bin, wo ich hin wollte, was aber rückblickend natürlich perfekt gelaufen ist, würde ich mal behaupten. Ich hätte eigentlich geliebäugelt mit der Assistenz der Geschäftsführung, weil ich tatsächlich schon immer meistens in relativ nah an der Geschäftsführung gearbeitet habe. Bin dann aber hier in die IT-Rolle gerutscht, was aber rückblickend, wo ich sehr dankbar bin, dass es so gelaufen ist, weil das eigentlich auch genau die Stelle ist. Wir arbeiten sehr nah an der Geschäftsführung, da wir eben als Dienstleister hier und da immer wieder die Themen haben, headquarterseitig, aber auch standortseitig. Und das ist eigentlich so der optimale Weg.
Für alle, die jetzt nicht so im Thema drin sind, D2C hast du gerade gesagt, was genau kann man sich darunter vorstellen?
Genau, das ist sozusagen eigentlich das reine Endkundengeschäft, gar kein Verkauf an andere Händler, sondern direkter Endkundenkontakt, keine weiteren Zwischenhändler, sondern der reine Vertrieb direkt an den Endkunden.
Und das halt als D2C, weil ich kenne es halt als B2C, Business to Customer. Ja. D2C ist eine andere Bezeichnung für...
Sozusagen, genau.
Für das Gleiche, okay. Alles klar. Dann vielleicht nochmal kurz zum Team. Du hast gesagt, du hast auch einen wirklichen ITler bei dir. Beschreib mal so deine Aufgaben, deinen täglichen Arbeitsalltag. Was schwebt quasi bei dir so auf dem Schreibtisch rum? Worum beschäftigst du dich? Genau.
Das geht tatsächlich von bis. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Dienstleistung für die Standorte, sprich die Thematik Neuintegrierung von Systemanpassungen, da die Koordination, Erstellung der Projektpläne und Ablaufpläne. Gerade wenn ein Standort zu uns ins System kommt, haben wir sozusagen, wir haben das Fitbikes-Paket, das wir nach und nach ausrollen wollen, müssen und auch sollen. Aber immer vor dem Hintergrund, wir müssen uns auch tatsächlich an den Standort extrem anpassen, da wir eben softwareseitig sozusagen immer auch einen großen Einschnitt haben und das natürlich immer kleine Transformationen für den einen oder anderen sind, für den anderen aber groß. Das heißt, wir müssen da relativ viel koordinieren. Das ist so die Hauptthematik bei der Sache. Genau, einfach intern die Sachen koordinieren, vor allem auch mit den Standorten. Das ist auch oft gar nicht so einfach. Während der Fahrradsaison Systeme auszurollen und zu integrieren, ist sozusagen mit das schwerste Stück, wenn der Händler natürlich von morgens bis abends in der Filiale steht und Fahrräder verkauft und nebenbei noch ein System ausgerollt werden muss. Sprich, wir müssen sozusagen immer auf die Bedürfnisse des Händlers eingehen, weil das natürlich am Ende zur Zufriedenheit von allen Seiten beiträgt, wenn wir die Systeme so angenehm wie möglich ausrollen und nicht alles auf einmal und dann auch während der Saison, sondern wir versuchen das immer bestmöglich zu integrieren.
Systeme sind jetzt vielleicht ein sehr übergeordneter Begriff, kann man sich, glaube ich, auch viel drunter vorstellen, aber jetzt noch nicht so konkret. Welche Systeme sind denn im Fahrradladen oder für den Fahrradladen relevant?
Ich würde erstmal sagen, keins. Angefangen davon, ich glaube, damit man ein Fahrrad verkaufen kann, brauchst du erstmal kein System. Warum es aber trotzdem Sinn ergibt, sieht man ja sozusagen an dem modernen Retailer, dass er eben alle Kanäle bedienen kann. Und das fängt an im Fitbike-System zum Beispiel, wie können wir Händler untereinander vernetzen, damit der Austausch stattfindet. Das eben, was der unabhängige Händler nicht hat, dass er sich eben schnell connecten kann mit anderen Filialen. Hey, hat jemand das und das Teil oder was auch immer? Das können die über diverse Plattformen bei uns machen. Die können das entweder in ihren über ihre Chatmöglichkeiten machen oder über Kommunikationsmittel oder eben über eine gemeinsame Warenwirtschaft, wo sie zum Beispiel sehen, hey, Standort XY hat genau das Teil, was ich brauche, dann bestelle ich es halt beim Kollegen nach oder habe eine Nachfrage und frage den Kollegen schnell. Das heißt, hier sind die digitalen Mittel sozusagen nicht mehr wegzudenken und definitiv der große Mehrwert, den die Digitalisierung an der Stelle schafft.
Also es geht hier auch ums Verbinden der einzelnen Partnernetzwerke der Standorte in unserem Netzwerk. Genau, Warenwirtschaft ist natürlich dann auch was dem Thema Controlling, Finance irgendwie reinspielt, wo man hinterher dann auch Auswertungen antreiben kann. Aber was würdest du als grundlegend betrachten für ein Fahrradgeschäft, das jetzt zum Beispiel ganz frisch startet? Warum ist so eine Warenwirtschaft beispielsweise rudimentär oder braucht man das?
Ja, genau, wie du schon erwähnt hast, das Thema Auswertungen, Daten ist natürlich sozusagen immer, wird immer ein größeres Thema, eben weil, wenn man die eigene Datenhoheit hat, man weiß, welche Daten man hat, man weiß, wo sie herkommen, man weiß auch, was man verkauft, man weiß, was man gegebenenfalls dem Kunden noch anbieten kann. Das versetzt dann in eine andere Lage. Der Händler, das ist meine persönliche Meinung, der wird ein Fingerspitzengefühl immer haben, was der Kunde vielleicht zu seinem Fahrrad noch verkauft. Weil der Händler, der seit 30 Jahren etwas verkauft, der kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür. Aber das nochmal mit Daten zu stützen und gegebenenfalls die Daten auch anderen bereitzustellen, das schafft nochmal einen ganz anderen Mehrwert. Dass man eben sagen kann, hey, es gibt auch den Händler, der diese Erfahrung nicht 30 Jahre machen konnte. Warum kann ich dem nicht datengestützt eine Empfehlung geben? Hey, Produkt A wird immer in Verbindung mit Produkt B zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit gekauft. Das lässt sich ja alles nur beantworten, wenn ich die Daten habe, die in ein System laufen und ausgewertet werden können.
Für den Fahrradhändler an sich hört sich das ja jetzt nach viel Analyse und Auswertung an, was vielleicht im Tagesgeschäft gar nicht irgendwie der Kernpunkt sein soll. Wie sieht denn da die Unterstützung aus? Also wie sieht dann so eine Datenaufbereitung aus, damit man halt auch irgendwie damit was anfangen kann, weil ohne Auswertung, ohne Analyse kann man keine Handlungsempfehlungen treffen. unterstützt ihr da auch oder wie sieht es da dann konkret aus?
Genau, also das ist sozusagen die Thematik, wo wir auch ins Spiel kommen. Wir wollen ja den Händler in Anführungszeichen nicht mit unseren Systemen belasten, sondern die Systeme sollen eine wirkliche Entlastung darstellen. Sprich auch das Thema weitergehende Analysen, wo auch immer die dann bei uns sozusagen herkommen oder welche Abteilung die dafür zuständig ist. Gibt ja verschiedene Bereiche, Finance, Marketing und was auch immer. Gibt ganz diverse Reports und Analysen, die zur Verfügung gestellt werden können, die wir dann eben aufbereiten und die der Standort nutzen kann. Der Standort soll um Gottes Willen nicht selber anfangen, sich seine Verkaufsanalysen zu erstellen oder weiterführende Analysen, die einfach zu tiefgreifend sind, wo es vielleicht auch darum geht, größere Datenmengen auszuwerten, die über alle Standorte hinwegkommen. Das würde gar nicht gehen und da macht es ja auch durchaus Sinn, dass das über uns zentral läuft.
Da haben wir dementsprechend ja auch den Blick drauf, ne? Wie verhalten sich quasi die einzelnen Partner dann im Netzwerk oder wie verhält sich es mit den entsprechenden Absatzzahlen, ne? Dass man da halt einfach auch Vergleichswerte hat, Benchmarks hat, wo man halt auch, wenn wir jetzt einen Partner-Day haben oder im Kickoff, wenn man einfach valide Daten hat, wo man halt auch vergleichen kann, wo läuft es vielleicht gut, wo läuft es ausbaufähig, wo kann man vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle was drehen, ist natürlich ein sehr transparenter Weg, ne? Also ich glaube, damit erleichtert man dann schon doch an der einen oder anderen Stelle dem eigenständigen Fahrradhändler, weil letztendlich sind es ja eigentlich eigenständige Fahrradhändler, jeder macht so sein eigenes Business. Und wir unterstützen halt in Form von den diversen Schnittstellen, die wir haben, ne, Marketing, dann halt auch im Finance, im Einkauf, aber natürlich dann auch über diese Systeme. Und ich glaube, da gibt's relativ viele Fahrradhändler noch, die an der Stelle ja sich noch gar nicht irgendwie Gedanken gemacht haben, wie ist so dieser digitale Wandel eigentlich auch im Fahrradgeschäft als solches zu betrachten. Wie ist so dein Empfinden, wenn du jetzt mit den Partnern sprichst, was kommt da als Feedback zurück? Haben die sich vorher schon mal vielleicht damit auseinandergesetzt? Ist es dann für die nichts Neues oder gibt es auch wirklich welche, wo wir halt ja Schwierigkeiten haben, das Ganze auch zu platzieren?
Das ist ganz spannend, aber auf der anderen Seite auch eben, was macht die Arbeit interessant, weil wir eben Standorte haben, die aus ganz unterschiedlichen Situationen kommen. Das heißt, wir können eigentlich nicht sagen, dass jeder Fitbike-Standort gleich ist. Ich würde mal behaupten, jeder ist anders. Und das hat riesen Vorteile. Wir haben zum Beispiel Standorte, die sind sehr digital aufgestellt schon, die das auch schon mehrere Generationen betreiben, wo wir sozusagen relativ gering unterstützen in dem Sinn, was Digitalisierung angeht. Da ist die Geschäftsführung schon relativ digital oder sehr digital unterwegs. Da ist es dann sozusagen nur noch die kleine Unterstützung. Dann haben wir aber auch Standorte, wo zum Beispiel, nehmen wir mal ein Extrem, haben wir jetzt nicht im System, aber der Extremfall ist sozusagen gar keine Warenwirtschaft und alles läuft noch über handschriftliche Listen zum Beispiel. Hier natürlich dann eine Schnittmenge zu finden oder diesen Wandel durchzuführen, macht das Thema natürlich spannend, weil wir wollen alle ins Boot bekommen, damit man eben hier eine gemeinsame Basis schaffen kann. Und das ist auch das, wo auch die weniger digitalen Standorte großen Mehrwert von ziehen. Das merkt man auch, wenn man mit ihnen kommuniziert. Man merkt aber auch, man muss schon strategisch vorgehen an der Stelle und nicht ich sag mal, mit der Brechstange Systeme einführen und umstellen, das führt meistens eher zu Unzufriedenheit oder die Systeme werden dann eher schlecht oder kaum genutzt und das wollen wir natürlich auch nicht haben. Da ist es dann besser, noch mal ein bisschen mehr Zeit zu geben und dann Sachen langsam auszurollen. Aber das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Da sind alle recht offen für und das ist auch das, was die Händler selbst sagen. Wir sind bei euch im System, um eben die Hilfe von euch zu bekommen. Ihr habt die Erfahrung bei den Sachen und da haben wir auch volles Vertrauen.
Okay, und da gibt es dann auch monatliche Updates. Wie seid ihr da direkt in einem Austausch? Also wir hatten das jetzt auch mit dem Thema Akademie, mit dem Christian, wo es halt dann auch wöchentliche oder zweiwöchentliche Update-Calls gibt, wo man sich austauscht, wo man offene Fragen stellen kann. Wie schaut da der Austausch aus? Ist das ähnlich übertragbar auch auf die IT oder sind das eigentlich nur solche Sachen, wenn es wirklich um konkrete Projekte geht, dass man da halt in den Austausch geht oder wenn Probleme auftreten, IT-Probleme, der Drucker funktioniert nicht, das Netzwerk streikt irgendwie, die Kasse macht Probleme. Das sind ja eigentlich immer solche Themen, die dann bei der IT landen, wo man als Retter oder als Feuerwehrmann irgendwie dann einspringt. Wie sieht da so die Kommunikation aus?
Es ist tatsächlich ein bisschen anders bei uns. Wir haben nicht den festen Termin, wo man sozusagen den Austausch hat. Bei uns ist es, ich sag mal, standardmäßig, wie das in der IT oft so ist, über ein Ticketsystem, wo die Standorte ihre Probleme, Vorschläge oder ihre Themen einfach bringen können und wir die sozusagen dann einmal abarbeiten und mit uns, wir setzen uns mit denen in Verbindung, versuchen eben die Themen dann mit ihnen zu klären. Sind es jetzt größere Themen, die dann eher in Richtung Projekt gehen, sei es ein neues System wird ausgerollt oder ähnliches, dann gibt es natürlich einen Projektplan, dann hat man diese regelmäßige Abstimmung. Aber sonst sage ich immer, die Leute melden sich eigentlich nur, wenn sie ein Problem haben. So ist es tatsächlich auch. Und das ist auch nicht schlimm, dafür sind wir ja da, dafür gibt es den IT-Support. Und wir versuchen natürlich bestmöglich die Sachen zu behandeln. Aber wir haben auch eine klassische IT-Projektbetreuung, die ist aber in Anführungszeichen primär für Standorte, die neu ins System kommen, wo wir nach und nach die Systeme umstellen, anpassen und ausrollen. Da gibt es dann eben den Plan und die regelmäßige Abstimmung.
Wir sind ja jetzt eher der lokale Händler oder die Standorte in Fitbikes, im Fitbikes-Kosmos sind lokale Händler. E-Commerce ist jetzt nicht so die tragende Rolle, die wir da halt nach außen kommunizieren oder wo wir uns halt sehen. Da gibt es ja mit Sicherheit andere Mitbewerber, die da noch stärker forciert sind. Gib uns mal einen Blick in die Zukunft. Was meinst du, wie wird sich das Ganze entwickeln, auch aus der IT-Brille? Im Zuge der Digitalisierung, wie siehst du da die Fahrradbranche? Also es gibt Direktversender, es gibt Händler, die über E-Commerce-Kanäle vertreiben. Wir haben halt die Strategie, lokal wirklich der Fahrradhändler zu sein, der lokal berät, der halt einen großen Service vor Ort anbietet. Wie siehst du da die Entwicklung und wie kann man vielleicht auch dieses Hybrid denken? Also wie kann man diesen Service halt auch irgendwie auf digitale Kanäle übertragen?
Sehr spannende Frage. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht so gut beantworten, ehrlicherweise. Was wir merken oder was einfach entscheidend ist, ist dieser Plattformgedanke. Hat man eine Basis, ist es möglich, über den Plattformgedanken doch relativ viel Sachen zu nutzen. Das merken wir auch mit einer gemeinsamen Warenwirtschaft. Können wir einen Webshop bespielen? Wir können externe Plattformen bespielen mit den Rädern. Wenn die da gekauft werden oder eben nicht, das spielt in erster Linie gar keine Rolle. Aber wir können über eine gemeinsame Basis, können wir Sichtbarkeit auf anderen Plattformen erzeugen. Was gar nicht gehen würde, wenn du die Basis eben nicht hast. Das heißt, das ist aus IT-Sicht natürlich sehr entscheidend. Gegenüber den Direktversendern, die haben natürlich einen großen Vorteil. Wenn du nur auf einem Online-Shop verkaufst und das dein Fokus ist, können die über Budgets oder was auch immer erzeugen die ganz andere Reichweiten und die können sich eben dadurch eine Datenbasis schaffen, wo sie das Konsumverhalten relativ gut sozusagen über ihre Plattform selber abbilden können. Wenn du natürlich deinen Fokus auf den Filialbetrieb hast und weniger auf deinen Online-Shop, dann hast du natürlich online weniger Daten zur Verfügung, um hier irgendwie groß tätig zu werden, was nicht schlecht ist. Du hast aber dafür die Daten in der Filiale. Die hat ja sozusagen der E-Commercer nicht. Aber man merkt natürlich jetzt, wenn man das beobachtet, ganz viele Direktvertriebler gehen jetzt auf einmal tatsächlich in den stationären Handel. Ich will das gar nicht bewerten. Scheint ja in beide Richtungen relevant zu sein, dass alle Kanäle bespielt werden. Und da bin ich auch überzeugt von, dass man keinen Kanal auslassen kann. Man muss, glaube ich, nur sozusagen den Grad finden, auf dem man sich bewegen kann, wo man noch alle Kanäle vernünftig bedienen kann und sich nicht irgendwie vergaloppiert.
Ja, und du sagst es, wir brauchen eine Plattform, wir brauchen das systematisch, ne? Also man muss von Grund auf überlegen, welches System nutzen wir, um halt auch ja offen zu sein für Weiterentwicklung, ne? Dass man nicht irgendwie sagt, wir führen jetzt was ein, das läuft dann für immer und ist irgendwie so starr und engstirnig, wie es halt aktuell noch möglich ist, sondern dass man sowas halt auch weiter sieht und diese Transformation, ne, digitale Transformation ist ja auch einfach ein Prozess, ne? Also es passiert ja nicht von heute auf morgen und trotzdem braucht man so Köpfe wie dich dann halt auch, der sowas halt ja auch frühzeitig vielleicht sieht und auch vielleicht mal was Neues ausprobiert, welche Systeme im Generellen könnten zukunftsorientiert funktionieren, um sowas dann halt natürlich auch zu hinterfragen, oder?
Ja, absolut. Also sehe ich auch so, kein System ist sozusagen für die Ewigkeit, ehrlicherweise. Also es gibt extrem viel Wandel. Das habe ich aber relativ schnell gemerkt. In der Fahrradbranche gibt es gar nicht so viel Wandel, was die digitalen Themen angeht, in der Filiale oder doch, da gibt es auch neue Player, aber gerade was die Warenwirtschaft angeht, da können wir jetzt nicht auf ein Portfolio zurückgreifen, wie für den Standard-Online-Shop, wo wir auf zig Systeme zurückgreifen können. Das ist tatsächlich in der Fahrradbranche sehr überschaubar.
Woran liegt das, meinst du? Also ist es einfach von der Branche geschuldet, dass es da jetzt auch nicht so eine Spezialisierung gibt, dass es da nicht so viele Startups gibt, junge, dynamische Unternehmen, die da sich draufstürzen? Weil eigentlich, es ist ja schon eine Branche, die in Corona-Zeiten halt enorm geboomt hat. Und eigentlich wäre das doch prädestiniert dafür, oder?
Ja, absolut. Die Frage stelle ich mir auch. Da habe ich so das Gefühl, dass da eher vielleicht so der stationäre Handel ein bisschen eingeschlafen ist an der Stelle oder die Notwendigkeit nicht da war. Wenn man natürlich jetzt mit den Jahren geht und alles, diese ganze Software-as-a-Service-Thematik, ich abonniere mir schnell mal eine neue Software, ist ja sozusagen jetzt aktuell das Thema. Ich glaube, das kommt jetzt mehr und mehr, aber da, wenn man sich die Software anschaut, die zur Verfügung stellt, die ist ja doch oft relativ alt oder nicht sehr modern von der Technologie. Aber ja, der Markt entwickelt sich auch weiter, aber da war nur mein Gefühl so, dass der Markt ein bisschen eingeschlafen ist und sozusagen einfach die Notwendigkeit nicht da war.
Stichwort KI. Ja, jetzt kommen wir vielleicht auch weg von dem Eingeschlafenen, weil KI ist das Buzzword Nummer 1, da dreht sich recht viel. Gib uns mal einen Einblick aus deiner Brille. Wie siehst du die KI auch in der Fahrradbranche? Du fährst selbst Rad, wie nutzt du auch vielleicht Privat-KI? Lass uns da einfach mal kurz tiefer drauf eingehen.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde mich nicht als extremen KI-Nutzer bezeichnen, auch privat ehrlicherweise nicht. Ich bevorzuge da oft noch die Standard-Google-Suche. Sehe das auch, dass es oft, man hat ja immer wieder mit dem einen oder anderen Kontakt, der dann doch KI mehr oder weniger nutzt, dass man vielleicht nicht alles eins zu eins glauben sollte oder nutzen sollte. Nichtsdestotrotz ist der Mehrwert enorm. Wir haben auch ganz viele Tools im Einsatz oder haben jetzt auch schon unseren eigenen Agenten, der uns hilft, sozusagen gewisse Helpcenter-Artikel von Drittanbieter-Software schneller zu durchsuchen. Da ist es definitiv eine Unterstützung. Oder wenn man schnell mal eine gezielte Info braucht oder für die Erstellung von Konzepten, sehr hilfreich und auch unterstützend, aber aus der IT-Brille natürlich auch immer mit dem kleinen Datenschutzblick sollte man auch nicht alles reinwerfen, wo man meint, ich brauche jetzt ein schnelles Ergebnis, da muss man als Unternehmen auch extrem aufpassen, aber sonst für den Standardanwender, der schnell eine Frage lösen will, auf alle Fälle ein sehr hilfreiches Tool. Im Fahrradladen kann ich das tatsächlich selber gar nicht sagen. Ich weiß weder, wie die Kollegen das einsetzen noch nutzen oder wie unsere Tools zum Beispiel auf der Fläche stehen, wie das Vermessungstool, ob da schon irgendwas mit KI im Hintergrund läuft, das weiß ich gar nicht. Da habe ich nur selber schon mal Erfahrungen gemacht mit einem, das war glaube ich irgendein Plugin bei einem Direktvertriebler, wo ein Vermessungstool mit KI integriert war. Ich sag mal so, in dem Fall war es gut, dass ich tatsächlich nochmal Kontakt mit dem Kundensupport hatte. Der hat mir dann tatsächlich eine andere Radgröße empfohlen, als es der Computer ausgegeben hat, weil eben auch da nach oben und nach unten gibt es natürlich immer Ausreißer und wenn der dich dann zufällig trifft, dann hast du entweder ein positives oder ein negatives Erlebnis und genau, also ich bin überzeugt, man sollte nicht alles glauben, aber definitiv nutzen.
Ich glaube auch die Datenbasis, die ist da halt entscheidend. Ne? Das müssen halt wirklich valide und ja auch in der Quantität hochwertige Daten dann auch sein, damit man halt da Handlungsempfehlungen irgendwie ableiten kann. Aber letztendlich ist es dann vielleicht beim Fahrradkauf wirklich nochmal dieses Persönliche und man schaut nochmal drüber als erfahrener Verkäufer, als jemand, der sich wirklich mit Ergonomie auskennt. Der es halt dann nicht an 1-2 Zentimetern in irgendeiner Tabelle abhängig macht, sondern dann halt nochmal schaut, ja, wie ist die Sitzposition dann tatsächlich? Also es gibt, glaube ich, den einen oder anderen, der da schon mal drauf reingefallen ist und dann auch nicht happy wird, ne? Nur weil die Maschine sagt, die Größe ist es dann. Dafür gibt es die Vermessung, dafür gibt es dann aber auch letztendlich nochmal den wirklich persönlichen Kontakt auf der Fläche. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich wichtiger wird, auch in der Zukunft noch weiter. Ne? Dass man da halt neben diesen Daten, die sind gut, die geben erst einen Anhaltspunkt, aber dass man da dann auch trotzdem noch jemanden hat, der das bewerten kann, analysieren kann. Also es ist halt nur ein Tool. Was würdest du dazu sagen?
Also nee, absolut. Also ich sehe das auch so. Das mag vielleicht am Beispiel Fahrrad dem Online-Verkäufer ein bisschen helfen. Wenn ich aber dann als Kunde das Fahrrad zu Hause stehen habe, ich muss mit dem Fahrrad zum Service im besten Fall. Das heißt, irgendwann kommt der Kontaktpunkt zum Händler ja sowieso. Und nur wenn ich initial sozusagen die Wahrscheinlichkeit minimiere, dass das Fahrrad nicht passt oder dass ich eben die richtige Größe bekomme. Ja, sehe ich auch wie du. Am Ende ist natürlich die Vermessung auch in der Filiale deutlich genauer und deutlich sinnvoller, weil es einfach Sachen gibt, wie, das habe ich auch selber erst bei mir im Bikefitting dann kennengelernt, Kniewinkel und was auch immer, was es da alles gibt, was die in der Ergonomie beachten, das wird dir das KI-Vermessungstool auch gegebenenfalls nicht sagen.
Ja, also sehe ich hundertprozentig wie du. Also das ist einfach wirklich dann nochmal davon abhängig, wie jemand das Ganze halt dann auch auswertet und dann nochmal irgendwie drüber schaut. Weil letztendlich ist es dann auch in der Bewegung vielleicht nochmal anders als statisch. Und ja, dann ist das Bein dann doch mal länger auf der einen Seite und so. Und dann passt es doch nicht richtig zusammen. Und genau, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen weg von dem Technischen gehen, auch von deinem Arbeitsfeld. Lass uns noch mal ein bisschen auf Fitbike selbst schauen. Wie du zu Fitbikes gekommen bist, das haben wir jetzt am Anfang erfahren. Was überzeugt dich so an Fitbikes oder wie siehst du Fitbikes als Arbeitgeber? Warum kam dann letztendlich auch der Vertrag zustande, dass du gesagt hast, ja, das will ich machen?
Früher hätte ich gesagt, das Produkt, ich fahre selber Fahrrad, bin aber auch erst tatsächlich kurz vor Corona dazugekommen. Ich habe eigentlich einen Basketball-Hintergrund, bin davor nie Fahrrad gefahren, bin dann eigentlich übers Gravelbike zum Rennrad und jetzt doch relativ aktiv sozusagen im Sommer primär auf dem Fahrrad unterwegs. Genau, also eigentlich erstmal das Produkt, aber relativ schnell habe ich dann gemerkt, so eigentlich sind es die Menschen, das Produkt, ich sag mal. Das ist aber eine persönliche Einstellung, dass ich erstmal sage, wenn der Faktor Mensch stimmt, dann ist das Produkt eigentlich erstmal egal. Deswegen bin ich auch überzeugt, man sollte nicht das Fahrrad dem Menschen verkaufen, sondern dem Menschen ein Fahrrad. Das führt dann meistens eher zum Ziel und so ist ja auch unser Alltag. Wir arbeiten mit Menschen, ja, die haben Fahrradläden, aber im Vordergrund steht natürlich der Mensch, weil wir müssen uns auf seine Gegebenheiten einlassen und anpassen. So ist es aber auch umgekehrt. Das heißt, für mich ist es primär der Faktor Mensch. Das ist sozusagen das, was Fitbikes, was ich auch gelernt habe, für mich ausmacht. Aber ich bin auch ein riesen Befürworter des stationären Handels. Also ja, ich komme aus dem E-Commerce primär, aber ich bin auch ein Befürworter von Innenstädten, wo es noch Filialbetrieb gibt und nicht ein Aussterben der Innenstädte. Ich schlendere auch gern durch die Städte und finde es super, wenn es noch Fahrradläden gibt oder Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Ich glaube, es macht generell wenig Spaß, wenn die Innenstädte aussterben. Deswegen, das ist mitunter auch eins der Hauptargumente, dass mir das Konzept sehr zugesagt hat.
Jetzt bist du schon ein Jahr dabei. Gab es einen Tag oder einen Augenblick vielleicht auch bei Fitbikes, der dir jetzt so pauschal direkt einfallen würde, der Fitbikes beschreibt? Oder der das auch das Zusammenarbeiten bei Fitbikes beschreibt. Also mittlerweile sind hier halt auch knapp 30 Menschen oder über 30 ja. Menschen sogar im Headquarter. Also wir haben ja wirklich auch Menschen vor Ort, auch wenn Homeoffice natürlich dabei ist. Aber wir haben halt trotzdem auch Menschen hier vor Ort. Ne? Also wie ist da so dein Erlebnis?
Ja, da gibt es tatsächlich mehrere, aber wenn ich eins rausnehmen würde, kurz nachdem ich angefangen habe, waren schon die Partner Days. Sprich, ein Tag, wo alle Geschäftsführer und Standortleiter zusammengekommen sind, zusammen mit dem Headquarter, wo wir einen Tag Schulungen gemeinsam hatten. Und ich kannte ja eigentlich keinen. Ich kannte die meisten vielleicht von irgendwelchen kurzen E-Mail-Verkehr oder Telefonaten. aber man kommt zusammen, als wäre man irgendwie schon wie so eine Sportmannschaft, die einfach sich jetzt wieder trifft, wie so ein Radteam, was nach dem Training, nach der Trainingswoche sich jetzt einmal trifft zum Rennen fahren. So war das gefühlt. Man kann sich mit jedem über alles unterhalten. Es gibt immer irgendwelche Gesprächsthemen und man findet sehr schnell irgendwelche Schnittmengen, sei es die Schaltgruppe, die man bevorzugt oder nicht. Das ist ganz spannend und man fühlt sich da sofort zu Hause und das habe ich bei den Partner Days vor allem gemerkt, aber das merkt man auch im Headquarter.
Bin ich voll bei dir. Also ich habe es jetzt auch, die Partner Days sind jetzt 2 Wochen her. Aber genau das habe ich auch so wahrgenommen. Ne? Also ich habe im September angefangen und die Partner Days waren dann jetzt quasi Ende Oktober und es war wirklich so, alle kommen zusammen und tauschen sich aus und das Menschliche spielt da wirklich eine Rolle. Und spannend, ja, IT ist halt eigentlich auch eher so ein Thema, man sitzt vorm PC, man kümmert sich viel um diese Prozesse, digitale Prozesse am PC, aber dann umso spannender zu hören, dass du da halt auch diese menschliche Komponente ja sehr schätzt, ne, und ich glaube, das ist auch ein bisschen so Markus Ziel im Ganzen, halt, es geht um den Menschen, dass die Menschen zusammen gut funktionieren und auch letztendlich dann vor Ort in den Filialen, wie du schon sagst, der Mensch dem Menschen halt einen Service bietet, ne? Und das Produkt Fahrrad ist dann quasi nur letztendlich das Produkt, was dann den Besitzer wechselt. Aber es geht ja darum, den Menschen auch zu verstehen, was möchte der Mensch haben, was braucht der Mensch. Und finde ich super, super spannend, aus IT-Brille diesen Aspekt zu hören. Okay. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen sportlich auch drauf schauen, jetzt ein bisschen persönlich. Wir beide haben uns ja auch schon mal auf dem Rennrad gemeinsam bewegt und du hast mir schon mal die ein oder andere Strecke hier gezeigt. Was sind so deine sportlichen Ziele für die Zukunft oder fürs nächste Jahr jetzt? Das Jahr ist jetzt langsam am Ausfaden. Was steht nächstes Jahr auf dem Plan?
Zum einen mehr Rennrad fahren, da bin ich ja deutlich weniger unterwegs als du. Ich habe das ein Jahr mal exzessiv gemacht, habe dann aber gemerkt, dass ich trotzdem neben dem Fahrradfahren, auch wenn ich es sehr gern mache, vor allem im Sommer ist hier wunderschön, noch meinen Ausgleich brauche. Ich gehe gern laufen, mache gern Kraftsport. Das heißt, dieser Modebegriff Hybridtraining, der ja auch gerade sehr bekannt überall thematisiert wird, finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Einfach fit halten, das machen, wo man gerade Spaß drauf hat. Im Winter halt weniger Fahrrad fahren, dann gehe ich halt ins Fitnessstudio, aufs Laufband oder ähnliches. Das heißt, das ist eigentlich das, was mich sportlich umtreibt. Da ist es vor allem zielmäßig Thema High Rocks, so ein bisschen, dass man eben irgendwie ein Wettkampfziel hat, auf das man hinarbeitet, finde ich immer ganz wichtig, damit ich nicht so, in Anführungszeichen, verloren im Nichts trainiere, was auch schön ist, wenn man diese Phasen hat, aber ich arbeite gerne auf ein Ziel hin und das ist so fürs nächste Jahr auf dem Plan.
Okay, wie viele Kilometer sollen anstehen nächstes Jahr? Setzt du dir da so ein Ziel oder empfindest du das als Druck?
Ich würde sagen, es ist schon ein Druckthema. Ich glaube, die meisten Kilometer, die ich mal hatte, waren, glaube ich, so 8.500 in einem Jahr. Da habe ich aber schon gemerkt, dass ich dann doch auch Tage habe, wo ich eigentlich nur wegen den Kilometern fahre und nicht, weil ich Lust drauf habe. Deswegen habe ich eigentlich kein Kilometerziel mehr. Es war eher, da wir hier sehr gut ausgestattet sind im Büro und wir eine super Anbindung haben über den Isar-Radweg, ist das Ziel einfach, sobald das Wetter wieder schön ist oder wärmer wird, so oft wie möglich in die Arbeit zu pendeln. Das ist ein super Ausgleich morgens und abends und besser geht's gar nicht. Und ich vermute, ich komme auf 3000, aber nicht als Ziel.
Wie viele Kilometer hast du zum Büro? Also nach dem Umzug, vorher war es näher, ne? Jetzt mittlerweile sind wir ein bisschen weiter weg. Was hast du dann an Tageskilometern?
Ich glaube, einfach so knapp 15 Kilometer. Mit einer Ampel, sage ich immer. Sobald ich nach der ersten Ampel an die zur Isar abtauche, taucht man in Unterföhring von der Isar wieder auf und ist sozusagen schon fast im Büro. Das ist sozusagen immer so grob 40 Minuten Gravelweg, wo man auch zügig fahren kann, wo man auch entspannt fahren kann. Also sozusagen die perfekte Morgen- und Feierabendrunde.
Ja, das durfte ich tatsächlich auch schon feststellen. Jetzt im Winter steht das Rad dann doch eher im Keller und wir bewegen uns mit der S-Bahn. Aber ich finde es auch einfach super angebunden und in München halt eigentlich echt ein Thema, dass man ohne Ampeln aus der Stadt rauskommt, weil wenn man auf der Straße unterwegs ist, wenn man nur Rennrad fährt und nicht irgendwie auf Schotter oder Gravel unterwegs ist, macht das nicht so viel Laune. Okay, dann vielleicht noch der Blick auf deine berufliche Weiterentwicklung, auf das nächste Jahr, auf das, was du dir wünschst, auch für Fitbikes. Gib uns da einfach nochmal einen Einblick, was uns da so erwartet, was dich da so erwartet.
Wir sind jetzt schon in der Zielsetzung fürs nächste Jahr. Wir haben natürlich fortlaufende Themen und Projekte, gerade wo es darum geht, den Markt zu beobachten, welche Software gerade verfügbar ist, neu eingeführt wird oder Relevanz bekommen könnte für unser Fitbike-System. Da ist es einfach so, dass wir mittlerweile so viele Standorte haben, dass wir neue Software nicht so schnell ausrollen können und einfach Testvorläufe brauchen und auch genug belastbare Daten, was Tests angeht. Sprich, der Händler, dem dann ein System ausgerollt wird, der weiß dann auch, dass wir das ausgiebig getestet haben. Das ist ein großes Thema fürs nächste Jahr. Und sonst natürlich noch ganz viel Anpassungen, Systemverbesserungen. Das ist so sozusagen bei uns auf der Roadmap. Genau, immer mit dem Blick natürlich, was entlastet den Händler vor allem, aber auch aus Headquarter-Sicht müssen wir natürlich gewährleisten, dass der Betrieb immer aufrechterhalten werden kann.
Mhm. Von der Teamgröße her, ihr seid jetzt zu dritt in der IT. Sorry, den Sebastian hatte ich jetzt gerade schon aufgrund seiner Krankheit kurz vergessen. Wenn wir mit den Standorten auch weiter wachsen, siehst du dann auch Bedarf, dass es in der IT größer wird? Wie würdest du das einordnen? Kriegt ihr das vom Ticketaufkommen, vom Bedarf halt irgendwie gut gestemmt zu dritt? Oder wie siehst du da perspektivisch so das Team vielleicht auch?
Das Wachstum geht auch damit einher, dass wir natürlich mehr Support-Anfragen bekommen. Kommt natürlich auch immer auf die Software an. Das Thema Warenwirtschaft spielt einen entscheidenden Punkt, weil wir ja in-house Warenwirtschaftssupport anbieten für die Warenwirtschaft, die wir den Standorten bereitstellen. Sprich, die Dienstleistung, die wir da haben und den Support, der würde oder steigt einfach mit der Anzahl an Standorten. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt müsste das Team auch wachsen. Jetzt in absehbarer Zeit, wir haben natürlich immer das Ziel, das Supportaufkommen so gut wie möglich einzudämmen, was nicht bedeutet, wir wollen keine Support-Tickets oder keine Anrufe. Ganz im Gegenteil, das ist auch wichtig, weil wir eben im Hintergrund eine Wissensdatenbank, ein Helpcenter aufbauen, wo auch sich die Standorte selbst helfen können. Das sind eben auch die Themen, wo man wieder auf das System zurückkommt. Wenn der Standort gewisse Fragen hat zum Thema Microsoft, die verdaulich aufbereitet sind, damit man sich schnell helfen kann, die findet er ja eigenständig nicht. Da müsste er sich durch Google selbst suchen, um eine Lösung zu finden oder eben eine KI fragen, wo dann vielleicht die richtige Lösung kommt. Da haben wir eben ganz viel Hilfsmittel schon aufbereitet, wo sie sich selbst helfen können.
Ich glaube, das war ein gutes Schlussende. Hast nochmal alles so zusammengefasst, was ansteht. Danke für deine Zeit, Cornelius. Danke, dass du dabei warst, dass du hier Einblicke in die IT gegeben hast. Wie wir es im letzten Podcast schon erwähnt haben, wir werden jetzt nochmal die nächsten Bereiche hier im Headquarter ein bisschen durchleuchten, die Personen auch wirklich dann vor die Kamera, vor das Mikrofon holen, dass man halt wirklich tiefe Einblicke bekommt, wie das Headquarter funktioniert, ne? Dass da halt auch wirklich was vorangeht. Danke, dass du da warst.
Danke auch.
Wir haben uns jetzt, glaube ich, das Mittagessen verdient. Und genau, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.